Also das Thema heute Morgen, Einführung in den levitischen Opferdienst. Es soll nicht ein Vortrag sein, sondern es soll Dialog sein, Möglichkeit für Fragen, Beiträge und so weiter. Und man soll nicht meinen, man müsse jetzt unbedingt in Schriftsprache die Beiträge machen. Also da kann man sich frei fühlen, so zu sprechen, wie man sich am besten fühlt. Also wir machen ein multilinguales, ein vielsprachiges Bibelstudium. Wem fällt jetzt noch das Blatt? Noch jemand? Wir wollen uns zunächst einmal mit den vier verschiedenen blutigen Opfern beschäftigen im Alten Testament. Und ich habe die hier aufgeführt. Das sind die Brandopfer, die Friedensopfer, die Sünd- und die Schuldopfer. Vier grundsätzlich verschiedene Typen von Opfern. Die werden uns so deutlich entfaltet im dritten Buch Mose, also kurz nach dem Auszug aus Ägypten, nach dem Bau der Stiftshütte, dem transportablen Tempel in der Wüste Sinai. Aber das Thema Opfer beginnt in der Bibel schon viel, viel früher. Und zwar eigentlich mit dem Sündenfall. Also wir können als Einführung schon in das erste Buch Mose gehen. Nach dem Sündenfall des Menschen finden wir in 1. Mose 3, Vers 15 die Verheißung auf den Erlöser hin. Kann das jemand vorlesen? 1. Mose 3, 15.
Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn die Verse zermalmen.
Diese Verheißung wird ausgesprochen gegenüber der Schlange, gegenüber Satan. Also der Vers sagt, es gibt jetzt Feindschaft zwischen der Schlange, zwischen Satan und der Frau, das heißt Eva. Und zwischen der Nachkommenschaft von Satan, also den Kindern des Teufels, und den Kindern oder der Nachkommenschaft von Eva. Nun ist aber eben ihr Same eigentlich eine Einzahlform und weist darum ganz speziell hin auf den einen Nachkommen von Eva, den Messias. Und von ihm wird gesagt, er wird dir den Kopf zermalmen. Das heißt, der Erlöser wird einmal der Schlange den Kopf zertreten, Satan besiegen und du wirst ihm die Verse zermalmen oder noch besser übersetzt in die Verse stechen. Das ist nämlich ein Wortspiel. Auf Hebräisch klingen die beiden Wörter für zermalmen und schnappen, stechen genau gleich. Und darum sind die in manchen Bibelübersetzungen die beiden Worte hier mit zermalmen übersetzt worden. Aber eine Schlange zermalmt ja nicht den Fersen, sondern sie schnappt nach dem Fersen, sie sticht. Aber es ist ein Wortspiel, weil beide Wörter in dieser Form hier gleich klingen. Also er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse stechen. Das heißt, ihm eine Todeswunde zufügen. Und das ist schon der erste Hinweis auf den Erlöser, der befreien wird durch seinen Tod. Und der zweite Hinweis folgt sogleich in Vers 21.
Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie.
Zuerst hatten ja Adam und Eva sich Kleider gemacht aus Blättern, also pflanzlichen Materialien. Und Gott macht ihnen Kleider aus tierischen Fellen. Das heißt, es musste hier der Tod eintreten, damit die Blöße bedeckt werden konnte. Auch da wieder ein Hinweis auf den kommenden Erlöser, der unsere Blöße vor Gott zudecken wird, aber indem er stirbt. Und dann gibt es auch schon die Grundlage dann für Kapitel 4, wo wir das Opfer haben von Kain und Abel. Aber das Auffällige ist, Kain, wir können das kurz lesen, Kapitel 4, Verse 1 bis 4.
Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer.
Ja.
Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an.
Ja, bis dahin. Also was auffällt ist, die ersten Nachkommen, die hier erwähnt werden, von Adam und Eva, die hatten bereits die Idee vom Opfer. Aber nicht selber erfunden, denn bereits der Hinweis, den die Eltern bekommen haben, auf den Erlöser, der sterben würde, dann auch auf die Tierfälle, die nur durch den Tod eben zu Kleider gemacht werden konnten. Diese Hinweise hatten sie und so fuhren sie weiter auf mit diesem beschränkten Wissen. Aber was auffällt ist, Kain bringt ein nicht blutiges Opfer, während Abel blutige Opfer bringt. Und das Opfer von Kain wird nicht angenommen, aber das Opfer von Abel. Also das Prinzip der Stellvertretung durch Blutvergießen wird bei Abel deutlich vorgestellt und das ist auch das Opfer, das Gott annehmen kann. Aber da, wo das Blutvergießen nicht ist, nimmt Gott es nicht an. Zusätzlich kommt natürlich dazu, dass auch die innere Haltung von Abel anders war. In Hebräer 11 lesen wir, Abel hat das Opfer durch Glauben dargebracht. Und in 1. Johannes 3 lesen wir, Kain war aus dem Bösen. Also die innere Haltung war prinzipiell ganz anders, aber auch die Art des Opfers. Dann, wenn man weiterliest in 1. Mose, kommt man zu den Opfern von Noah. Kapitel 8, Vers 20.
Und Noah baute dem Herrn einen Altar, und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar.
Noch Vers 21.
Der Herr rief den wohlgefälligen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen: Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen und des Menschen willen. Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an, und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe.
Also auch da haben wir wieder ein Opfer, aber weitere Details werden hier genannt. Noah nimmt nicht irgendwelche Tiere, sondern es wird ausdrücklich gesagt, reine, also rituell reine Tiere. Wir werden später noch darauf zurückkommen, wie man die bestimmen kann. Also, was deutlich wird, es braucht ein Opfer, dessen Blut fließt. 1. Mose 4.
Ja. Woher konnte der denn das schon wissen, dass er da ein Ritual erfüllt hat, was später bekannt gegeben wurde?
Das wird nicht gesagt, woher er das wusste. Offensichtlich wusste er diese Unterscheidung. Aber das kommt dazu, Gott hat Offenbarungen gegeben in alttestamentlicher Zeit, mehr als nur die Dinge, die in der Bibel aufgeschrieben sind. Und das heißt also, wenn wir zum Beispiel denken an Noah oder die Patriarchen vorher, da können wir nicht davon ausgehen, dass die einfach nichts wussten und nicht mehr wussten, als was gerade in den ersten paar Kapiteln des ersten Buch Moses steht. sondern Gott hat gesprochen mit ihnen, hat ihnen Offenbarungen gegeben, die aber nicht aufgeschrieben wurden. Und so ging es ja auch in der späteren Zeit. Es sind viele Propheten in Israel, Propheten Gottes, aufgetreten, aber viele von ihnen haben nichts aufgeschrieben, das wir haben sollten. Zum Beispiel Elia und Elisa, diese großen Propheten, das waren keine Schriftpropheten. Die haben im Namen Gottes gesprochen. Was wir in der Schrift haben, das ist schlussendlich all das, was Gott der Menschheit sagen wollte, schriftlich fixiert, endgültig. Aber wir können davon ausgehen, dass es eben noch mehr Offenbarungen gab in früherer Zeit, die uns nicht in der Bibel aufgeschrieben sind. Und was die rituell reinen Tiere anbetrifft, das ist dann uns überliefert in 3. Mose 11, wie Gott das Mose geoffenbart hat, nochmals geoffenbart hat, aber Noah wusste das eben schon vorher auch.
Vielleicht als sie in die Arche gingen, die Tiere, da hat er ihm doch gesagt, er soll reine Tiere doppelt nehmen und die anderen nur einfach, sodass da schon eine Unterscheidung gezeichnet worden ist, die uns gar nicht überliefert.
Genau, wobei, so wie es steht, sagt Gott, nimm von den Reinen und nimm von den so viel, von den Unreinen so viel. Das klingt auch schon, wie Noah genau gewusst hätte, wie die einzuteilen sind.
Also geht es nicht aus dem Vorbild, das Gott gegeben hat, hervor. Und wir gelesen haben im 1. Mose 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aufs Fell und bekleidete sie.
Ja.
Wo wir eigentlich das erste fleischliche Opfer haben.
Ja, das schon. Fleischlich, also ein tierisches Opfer. Aber die Frage ist, wie wusste Noah, welche Tiere reine Tiere sind? Also ein Schwein zum Beispiel ist unrein. Aber wie wusste er, dass ein Schwein unrein ist? Und wie ist es zum Beispiel mit einem Wolf? Ist er rein oder unrein? Unrein. Ja. Aber was ist das Kriterium? Kein Paarhufer. Aber ein Schwein ist ein Paarhufer. Ja. Also es muss ein Wiederkäuer sein, Wiederkäuer und Paarhufer. Das ist in 3. Mose 11, ist das festgelegt. Für die Säugetiere, und da gibt es noch für andere weitere Tiere noch weitere spezielle Angaben. Aber eben offensichtlich wusste also Noah, das sind nicht irgendwelche Tiere, sondern eine ganz bestimmte Gruppe. Jetzt finden wir hier übrigens noch ein schönes Wortspiel im Hebräischen. In Vers 21 von 1. Mose 8 haben wir gelesen, der ewige Roch, den lieblichen Geruch. Oder man kann auch übersetzen, den Geruch der Ruhe, den Geruch der Beruhigung. Nichoach heißt das auf Hebräisch und ist ein Wortspiel mit dem Namen Noach. Noach für Noah. Und das Opfer, das Noah bringt, ist für Gott ein Geruch der Nichoach. Das ist die gleiche Wurzel. Ruhe, Beruhigung. Also ein Opfer, in dem Gott seine volle Freude und Befriedigung finden kann. Und dann finden wir im 1. Mose Kapitel 22 wieder ein wichtiges Opferkapitel. Liest jemand die Verse 1 und 2, bitte.
Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst zum Brandopfer. Auf einem Berg, den ich dir zeigen werde.
Ja. 1. Mose 22, Verse 1 bis 2. Also, hier ist es plötzlich ein Mensch, der das Opfer sein soll. Es zentriert sich immer mehr in Bezug auf das zukünftige wahre Opfer des Messias. Also, es muss jemand sein, der sein Leben gibt. sein Blut gibt. 1. Mose 4. 1. Mose 8, es muss jemand sein, der rein ist selbst. Und 1. Mose 22, schlussendlich ein Mensch. Und zwar nicht irgendein Mensch, sondern der geliebte Sohn sollte da geopfert werden. Dein Sohn, deinen einzigen, also der eingeborene Sohn. Der einzig geborene Sohn. Und das heißt, der einzige in seiner Art, es gab ja noch Ismael. Aber dennoch wird Isaac der Einzige genannt, weil er der Einzige in seiner Art war. Das bedeutet der eingeborene Sohn. Der Einzige in seiner Art. Und er soll geopfert werden im Land Moria. Wo ist das Land Moria? Das Gebiet von Jerusalem. Denn der Berg Moria ist ja welcher Berg in Jerusalem?
Tempelberg.
Der Tempelberg. Identisch übrigens mit dem Berg Zion. Nicht der Berg Zion, der heute Berg Zion genannt wird in Jerusalem. Das ist der heutige Berg Zion, das ist dieser Südwesthügel gegenüber vom Tempelberg. Der wird erst in nachchristlicher Zeit wird der Zion genannt. Aber der biblische Berg Zion, das ist der Tempelberg selber. Der Berg Moria. Jetzt, wo sollte Isaac geopfert werden? Im Land Moria, also im Gebiet von Jerusalem, wie gesagt. Aber auf welchem Berg? Viele sagen, das ist so auch die offizielle Meinung, Isaac hätte auf dem Berg Moria selbst geopfert werden sollen. Aber wenn man einen Text liest, sagt Gott, geh in das Land Moria und opfere ihn da selbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Wäre dieser Berg der Opferung Isaaks identisch mit Moria, dann hätte Gott gesagt, opfere ihn dort auf dem Moria. Aber Gott sagt, geh in das Land von dem Berg Moria, ist gemeint, und dann opfere ihn dort auf einem der Berge dort umher. Da kommen natürlich viele Berge in Frage, da gibt es den Ölberg, dann gibt es eben dieser Südwesthügel, der heute Zion heißt. Dann gibt es den Berg nördlich davon. Und das ist der Berg, wo Golgatha zu finden ist, der Golgatha-Felsen. Also einer dieser Berge dort herum, aber sicher nicht der Berg Moria, sonst würde Gott das ganz anders formuliert haben. Und weiter. Isaac wird schlussendlich verschont, das ist ja bekannt. Gott greift ein und wir lesen weiter in Vers 13 bis 14.
Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Witter hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hangen und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham hieß die Stätte der Herr Zion. Daher man noch heutiges Tages sagt, auf dem Berge werde er ziehen.
Jawohl. Jetzt, Isaac selbst kann also doch nicht geopfert werden, weil sein Tod keine Stellvertretung hätte bringen können, weil er selber ein sündiger Mensch war, wie wir alle. Also er konnte nur gewissermaßen so ein Vorgeschmack werden auf das Opfer eines Menschen, der aber im Gegensatz zu ihm eben rein sein muss, als Opfer eines Menschen, der geliebte Sohn des Vaters ist und der auf einem der Berge in Jerusalem geopfert werden sollte. Abraham gab dann diesem Ort der Opferung den Namen, in Vers 14, Adonai Yireh auf Hebräisch. Der Ewige wird sich ausersehen. Yireh wird sehen oder ausersehen. Darum gibt es in den Übersetzungen ein bisschen Unterschiede. Und Mose erklärt dann hier, Vers 14, zweite Hälfte, daher heutigen Tages gesagt wird, also zur Zeit von Mose, auf dem Berg des Ewigen wird ausersehen werden. Haben wir wieder das Wort Yireh. Da wird das Opfer ausersehen werden. Und es ist eigentlich am besten mit Zukunftsform zu übersetzen. In der Übersetzung, die wir vorhin gehört haben, war, hieß es wie? Der Herr sieht, also in Gegenwart. Yireh kann Gegenwart sein oder auch Zukunft. Also der Herr wird ausersehen. Nun, das Interessante ist, wenn wir dann vom Neuen Testament herkommen, der Herr Jesus, der geliebte Sohn des Vaters, der Reine und Heilige, ist effektiv auf einem der Berge im Land Moria gekreuzigt worden, ist gestorben, als stellvertretendes Opfer. Genauso wie der Witter von Isaak, haben wir gelesen, Vers 13 am Schluss, als Brandopfer an seines Sohnes statt. Da haben wir sehr deutlich der Gedanke der Stellvertretung. Also wir sehen, das Ganze entwickelt sich immer mehr. Wenn wir die Bibel von Anfang an lesen, dass der Gedanke vom Opfer zieht sich durch wie ein roter Faden von Anfang bis Ende. Und es kommen immer mehr Details dazu, die das zu einem Gesamtbild abrunden, bis dann die Erfüllung in den Messias Jesus gekommen ist. Was vielleicht auch noch erwähnt werden kann in dieser ganzen heilsgeschichtlichen Entwicklung: In 1. Mose 4 hatten wir das Opfer von Abel. Das war das Opfer für einen Menschen. Dann später in 2. Mose 12, das haben wir letztes Mal etwas gesehen bei der Einführung in die fünf Bücher Mose. 2. Mose 12, da haben wir das Opfer für ein Vaterhaus, also für eine Familie, das Passa-Opfer. Wir haben auch das letzte Mal gesehen, das ist das erste Mal, dass Blut erwähnt wird in Verbindung mit den Opfern. Da, wo Israel freigemacht wird von der Knechtschaft. Und dann haben wir, werden heute noch darauf kommen, 3. Mose 16, der große Versöhnungstag, der Yom Kippur. Und da finden wir ein Opfer für ein ganzes Volk. Und wenn wir dann zum Neuen Testament kommen, finden wir das Opfer des Herrn Jesus, ein Opfer im Blick auf die ganze Welt. Also auch da eine heilsgeschichtlich phänomenale, fantastische Entfaltung. Sie bis dahin Fragen oder Ergänzungen? Ja?
Dass der Einzige in seiner Art, will das sagen, weil er der Einzige ist von Sarah.
Der Einzige von Sarah und der Einzige, der wirklich der Sohn der Verheißung ist. Also er ist einzigartig, weil er der Sohn der Verheißung ist und nicht durch Eigenwillen gezeugt wurde, wie das bei Ismael der Fall war.
Sagt ja auch Hebräer 11, dass ich glaube Sarah aus Glauben.
Ja. Das war dann eben der Plan Gottes für die Verheißungslinie und darum ist er der Einzige in seiner Art gewesen. Genau. Und sonst noch Fragen? Beiträge?
Er hat die Verbindung mit der eingeborene Sohn im Neuen Testament, das soll doch wohl auch heißen, der Einzige in seiner Art.
Ja, eben, darauf spielte ich ab. Wenn der Eingeborene, wenn Jesus Christus der Eingeborene genannt wird, dann heißt das, hat das eigentlich keinen Bezug auf seine Geburt als Mensch auf Erden. Denn er ist als der eingeborene Sohn war er schon vor seiner Menschwerdung. Bedeutet aber auch nicht, dass er irgendwo in der Vergangenheit jemals ins Dasein gekommen wäre, also einmal geboren wäre als einziger Sohn Gottes, sondern Monogenes bedeutet dann einfach in diesem Zusammenhang der Einzige in seiner Art. Er ist der ewige Sohn, ohne Anfang, ohne Ende, so wird es ja übrigens auch in Hebräer 7 vorgestellt. Dort heißt es, ohne Anfang und kein Ende des Lebens habend, so wird Melchisedek dargestellt in der Bibel. Es wird keine Geburt erzählt von ihm, es wird nichts erzählt von seinem Tod. Und dann heißt es, insofern ist Melchisedek eigentlich ein Bild von dem Sohn Gottes. ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, ohne Ende des Lebens, einfach, er ist da. Das ist, wird verglichen mit dem Sohn Gottes ausdrücklich. Nicht einfach verglichen mit Jesus Christus, sondern mit dem Sohn Gottes. Das heißt, seine Sohnschaft ist ewig, aber eben auch einzigartig.
Ja. Dass ich dich nicht anschaue, wenn du mir antwortest, dann schreib nicht. Und deswegen.
Ja, ja, und es ist ein bisschen schwierig. Gut, jetzt können wir gehen zu den Opfern im 3. Mose, wo wir eben diese Unterscheidung haben von 4 verschiedenen Opfern. Auch da findet man eben jetzt wieder eine Zunahme von Mitteilungen über die Opfer. Und wir wollen uns heute fragen, was denn diese verschiedenen Opfertypen zu bedeuten haben. Nebenbei gesagt, es gibt auch unblutige Opfer. Und das könnte wie ein Widerspruch erscheinen zu dem, was wir bei Kain gesehen haben. Aber es ist wichtig zu sehen, die Speisopfer, 3. Mose 2, das sind Opfer, die in Verbindung mit Blutopfern dargebracht werden. Das sind nicht Opfer für sich, sondern die gehören zu den blutigen Opfern. Die werden in Kombination gebracht. Also wenn man zum Beispiel ein Brandopfer bringt, dazu noch ein Speisopfer. Aber nicht das unblutige Opfer einfach für sich. Also das sind Kombinationsopfer, kann man sagen.
Aber das Unblutige kann ja von jemandem ganz anders sein, oder? Oder muss der dann auch irgendwie etwas bringen? Ich meine,
ja, nein, wenn jemand ein Speisopfer brachte, musste er das in Verbindung mit einem blutigen Opfer bringen. Es gab einen einzigen Ausnahmefall, wenn jemand absolut keine Finanzen hatte, um ein blutiges Opfer aufzubringen als Sündopfer, dann gab es den Ausnahmefall, ein Speisopfer zu bringen. Aber dann wurde es dort trotzdem gebracht eben zu dem Altar, im Tempel, in der Stiftshütte, wo die Blutopfer gebracht wurden. Und so ist es auch selbst das Sündspeisopfer in Kombination mit den blutigen Opfern, die dort tagtäglich gebracht wurden. Auch das Trankopfer, also eine Weinspende, die ausgegossen wird, das ist nicht ein Opfer für sich, sondern in Kombination mit den levitischen Opfern. Und dann gibt es noch gewisse Hebopfer, die unblutig waren, aber da geht es gar nicht um den Gedanken der Stellvertretung, sondern da geht es zum Beispiel 2. Mose 25, Vers 2, um den Bau der Stiftshütte. Dass man also Gott Material bringen konnte, Gold, Silber, Edelsteine und so weiter, für den Bau der Stiftshütte zur Verfügung stellen. Das wurde Hebopfer genannt, weil man es dann zuerst so als Gabe symbolisch in die Luft empor Gott entgegenhielt. Das waren dann die Hebopfer. Aber die haben wieder nichts zu tun mit dem Gedanken der Stellvertretung und der Annahme bei Gott. Jetzt etwas zur Bedeutung der Opfer aus alttestamentlicher Sicht. Dazu Psalm 40, Vers 6 bis 8. Kann jemand lesen?
Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, aber sie sind nicht zu zählen. Opfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer.
Jetzt noch die nächsten zwei Verse.
Siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben.
Und noch ein Vers.
Deinen Willen, mein Gott, tu ich gern. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen.
Jawohl. Also hier in diesem Psalm von David, König David, sagt jemand zu Gott an Schlachtopfer, Speisopfer, Brandopfer und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Und sagt aber in gleichem Atemzug, Vers 7, da sprach ich, siehe, ich komme. Das ist also offensichtlich jemand, der hier spricht, der sagt, obwohl Gott ja diese verschiedenen Opfer in 3. Mose vorgeschrieben hatte, du hast daran kein Gefallen. Also kann das nicht bedeuten, dass Gott das, was er eigentlich verlangt hat, dass er das als etwas Schlechtes betrachtet. Aber keine Lust, keine Freude, kein Gefallen heißt, das ist nicht das Eigentliche, was dich erfreuen kann, weil es ja nur Symbole sind. Und im gleichen Atemzug eben, siehe, ich komme. Gewissermaßen, um das Opfer zu stellen, das die Erfüllung ist von all diesen Symbolen, die in sich selber keinen Wert haben. Nur insofern, als sie auf die Realität des messianischen Opfers hinweisen. Und so wird schon deutlich, dass also hier David, der ja ein Prophet war, von dem Messias spricht, der sagt, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Viele messianische Prophezeiungen im Alten Testament, gegeben schon vor der Zeit von David. Und jetzt haben wir noch in Vers 6 dieses Detail, Ohren hast du mir bereitet. Dieser Vers wird ja im Hebräerbrief im Neuen Testament dann zitiert. Und weiß jemand gerade auswendig, wie das zitiert wird im Neuen Testament? Ja, einen Leib, einen Körper hast du mir bereitet. Man ist vielleicht überrascht, oh, wie kann man so frei im Neuen Testament das Alte Testament zitieren? Ohren hast du mir bereitet, ist doch nicht das gleiche wie ein Leib hast du mir bereitet. Nun gut, es gibt Handschriften von der Septuaginta, von dieser ältesten griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, die haben bereits diese Übersetzung drin, einen Leib hast du mir bereitet. Möglicherweise hat also der Schreiber des Hebräerbriefes diese Übersetzung, bereits bestehende Übersetzung, verwendet. Oder er hat es selber so übersetzt. Aber es ist Folgendes zu sagen. Wenn hier ja gesagt wird, siehe, ich komme, da geht es ja darum, siehe, ich komme in die Welt. Ohren hast du mir bereitet. Wörtlich steht im Hebräischen, bereitet bedeutet gegraben. Und das weist eigentlich hin auf die Bildung des Gehörkanals beim Embryo im Mutterschoß. Da werden die Ohren effektiv gegraben von Gott. Oder? Zuerst hat man nur die Knäuelform und dann beginnt sich das immer mehr auszugestalten. Und sehr früh in der Embryonalentwicklung, es gehört zu den frühesten Entwicklungen, werden die Gehörkanäle gebildet. Also, wenn hier im Psalm 40 der Messias sagt, Ohren hast du mir bereitet, ist das absolut gleichsagen wie einen Leib hast du mir bereitet. Also, weist hin auf die Menschwerdung des Messias, der sagt, siehe, ich komme. Und wenn wir dazu aufschlagen, Hebräer 10, erklärt uns nämlich der Schreiber des Hebräerbriefes ein beachtliches Detail. Lesen wir die Auslegung des Heiligen Geistes von Psalm 40. Hebräer 10, Vers 3 bis 5 zunächst. Kann das jemand lesen?
Sondern es geschieht dadurch nur ein Gedächtnis der Sünden alle Jahre, denn es ist unmöglich, durch Ochsen und Ochsenblut Sünden wegzunehmen. Darum, da er in die Welt kommt, spricht der Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, den Leib aber hast du mir bereitet.
Jawohl, Jetzt sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, bevor er Psalm 40 zitiert, darum, als er in die Welt kommt, spricht er. Also das wird effektiv in Verbindung mit der Geburt des Messias in Verbindung gebracht. Da, als er in die Welt gekommen ist, da hat er diesen Ausspruch getan, als ewiger Sohn, der als Kindlein in die Welt kommt. Sag, siehe, ich komme. Das ist es. Und einen Leib hast du mir bereitet. Aber eben diese Opfer, das ist nicht das Eigentliche, was du gewollt hast. Darum hast du mir einen Leib bereitet. Und weiter haben wir gesehen, siehe, Vers 8, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und wenn wir schauen in Hebräer 10, wird das dann weiter erklärt. Liest jemand Verse 6 bis 10?
Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Nachdem er weiter oben gesagt hat.
Also jetzt wird erklärt, nicht wahr? Ja.
Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Sie gefallen dir auch nicht, welche nach dem Gesetz geopfert werden. Da sprach er, siehe, ich komme zu tun, Gott deinen Willen. Da hebt er das Erste auf, dass er das Andere einsetzte. In diesem Willen sind wir geheiligt, auf einmal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi.
Jawohl. Also, dieses Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, wird jetzt erklärt, was dieser Wille Gottes beinhaltete. Das war eben das Opfer des Messias. Darum macht Vers 10 die Schlussfolgerung, durch welchen Willen, also durch den Willen Gottes, den der Messias ausgeführt hat, wir geheiligt sind durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Es war also Gottes Wille, dass der Messias sich opfert. Das haben wir gesehen von 1. Mose 3, Vers 15 an. Dann kommt nach Jahrtausenden der Messias in die Welt und sagt, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Also bei Weihnachten hat er bereits die Passion im Auge gehabt. Ich komme, um zu sterben. Ich werde geboren jetzt, um mein Leben als Opfer zu geben. Und zwar als Erfüllung von all diesen alttestamentlichen, symbolischen Opfern. Ja?
Ich wollte einfach auf 3. Mose 21 hinweisen. Das steht in Vers 7, das ist die Einsetzung der Söhne von Aaron. Sie sollen ihren Gott heiligen und den Namen ihres Gottes sollen gut entweihen. Denn die Feueropfer Jehovas, das Brot Gottes, bringen sie dar.
Ja.
Und es wird auch in Vers 9, wird noch weiter darauf hingewiesen. Also, dass sie ein Feueropfer bringen und das gilt als Brot. Und in Johannes wird ja. Spricht ja der Herr Jesus, dass er das Brot des Himmels ist.
Jawohl, genau.
Das ist also identisch mit dem Sündopfer.
Auch da haben wir die Verbindung wieder mit dem Opfer, genau. Dass er gekommen ist als Brot, aber eben als Sündopfer. Genau. Schön.
Wo steht das?
3. Mose.
3. Mose 21, Vers 8. Und auch 4. Mose 28, Vers 2 werden die Opfergabe, nennt Gott meine Speise, oder wörtlich mein Brot, Lechem, mein Brot. Und der Messias ist dann geboren worden in Bethlehem. In Brothausen. Gut, also das wäre zu Psalm 40, wo wir bereits also in alttestamentlicher Zeit sehen, dass es geoffenbart war, dass diese Opfer in sich selbst keine Bedeutung haben, sondern nur symbolisch sind. Dass Gott also in diesen Opfern an sich nicht die Freude findet, nur soweit sie als Hinweis zu sehen sind auf den Messias. Also das ist bereits alttestamentlich geoffenbart. Und wir haben auch gesehen, schon in 1. Mose 22, die Erwartung, es muss einer kommen, der im Lande Moria dann sterben wird. Das wahre Opfer wird dort Gott auserwählen. Und das Wiederopfer von Abraham war auch nur vorläufig und hinweisend. Jetzt dazu Jesaja 53, wo der leidende Gottesknecht beschrieben wird. Diese gewaltige Prophetie beginnt eigentlich schon in Kapitel 52, Vers 13. Man bezeichnet diesen Abschnitt als das schlechte Gewissen der Synagoge, weil es nie gelesen wird in der Synagoge. Man kann das beweisen, denn es gibt ja das Verzeichnis, die Haftara, das ist das Verzeichnis der Prophetenlesungen an den Sabbaten. Und da ist Jesaja 53 nicht enthalten. Also wer im Judentum an dieses Kapitel herankommen will, der muss das durch persönliches Bibelstudium tun. In der Synagoge wird das nie behandelt. Ja, 28 Vers 2. Meine Opfergabe, meine Speise oder mein Brot, wörtlich. Heute wird im Judentum dieses Kapitel im Allgemeinen so interpretiert, der leidende Gottesknecht hier, das ist das Volk Israel, das unter den Völkern so vieles erleiden musste, Schreckliches erleiden musste. Aber das ist problematisch aus verschiedenen Gründen, denn in diesem Kapitel heißt es, der Gottesknecht hat noch nie gelogen, noch nie eine Lüge ausgesprochen. Vers 9. Weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Munde gewesen ist. Das kann kein Jude und kein Heide von sich sagen. Und dann noch schärfer, Vers 8 am Schluss, wird von ihm gesagt, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Da wird er also genau unterschieden vom Volk Israel. Er leidet nämlich stellvertretend für das Volk Israel, kann also nicht das Volk Israel selber sein. Und das ist auch in Übereinstimmung mit der Auslegung der alten großen Rabbiner. Und auch im Talmud wird dieses Kapitel messianisch, also auf den Messias hinweisend, betrachtet. Für diejenigen, die es nachkontrollieren wollen, das ist im babylonischen Talmud, Traktat Sanhedrin 98b. Da kann man das nachlesen. Da wird ein Vers hier aus Jesaja 53 auf den Messias angewendet. Und vielleicht einige Zitate dazu. Im Midrash Tanchuma, das ist ein Kommentar, ein rabbinischer Kommentar, möglicherweise aus dem 9. Jahrhundert, also aus dem Mittelalter. Und dort heißt es zu Jesaja 52, Vers 13, wo es beginnt, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Zu diesem Vers heißt es dort, dies ist der König Messias, welcher hoch und erhöht und sehr erhaben ist. Erhabener als Abraham, erhöht über Moses, höher als die dienenden Engel. Klingt nebenbei gesagt wie Hebräer 1. Also klar auf den Messias, auf den Melech Mashiach bezogen. Rabbi Alshesh, noch im 16. Jahrhundert, schreibt über Jesaja 53. Unsere alten Rabbinen haben auf das Zeugnis der Tradition hin angenommen, also bereits die alten Rabbiner hatten schon eine Tradition, dass hier die Rede vom König Messias sei. Daraus nehmen auch wir ihnen folgend an, dass für das Subjekt dieser Weissagung David, das ist der Messias, gehalten werden müsse, wie dies offenbar ist. So deutlich, so deutlich. Und es gibt also eine Fülle von rabbinischen Stellen in der großen Literatur, wo das deutlich auf den Messias bezogen wird. Die Umänderung der Interpretation ist gekommen im Mittelalter durch die großen Ausleger wie Rashi und Abravanel. Und die haben aber auch, keinen Hehl daraus gemacht, dass sie die Interpretation gegenüber den früheren Auslegern geändert haben und das auf das Volk Israel bezogen haben. Die Leiden des Messias, des Knechtes hier. Und das ist natürlich gekommen, damit man den Christen das Argument wegnehmen kann, hier sei vom Messias die Rede. Aber das alte Judentum, das antike Judentum, hat da ganz deutlich den Messias gesehen und offensichtlich schon in vorchristlicher Zeit. Also das Kapitel wurde verstanden. Jetzt heißt es hier von diesem Knecht, wie er schrecklich leiden muss, und zwar als Opfer. Lesen wir dazu Verse 4 bis 7.
Fürwahr, er trug unsere Krankheiten und auch die unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Mittetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle und irren die Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert war, blieb er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf.
Ja, also hier wird deutlich gesagt von diesem Menschen, dem Knecht des Herrn, er wird gleich dem Lamme, welches zur Schlachtung geführt wird. So gesehen. Also der Vergleich, die Tieropfer, ein Bild auf das Opfer des Messias. Wird alttestamentlich hier deutlich vor Augen geführt. Und dann auch die Stellvertretung wird so deutlich hervorgehoben. Vers 5. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Und so weiter. Um unserer Missetaten willen zerschlagen. Also Stellvertretung durch ein vollkommenes Opfer. Eben, er hat kein Unrecht begangen. Kein Trug, keine Lüge hat er in seinem Mund. Und dann weiter sehr deutlich Vers 10.
Ob den Herrn gefiele, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern.
Ja, also hier wird deutlich der Ausdruck entnommen aus dem levitischen Opferdienst. Schuldopfer. Wir haben ja gesehen schon die vier Namen. Brandopfer, Friedensopfer, Sündopfer, Schuldopfer. Und hier wird nun von dem Knecht des Herrn gesagt, wenn er seine Seele oder sein Leben als Schuldopfer eingesetzt haben wird. So wird also deutlich, in ihm wird das Schuldopfer erfüllt. Sind dazu noch Fragen, Bemerkungen? Ja?
So wird das Kapitel nicht gelesen, was ist der Grund?
Das würde ja Unruhe schaffen. Das ist ja, es ist ja so, dass in den vergangenen 2000 Jahren sind die meisten Juden, die zum Glauben an den Messias Jesus gekommen sind, sind durch Jesaja 53 dazugekommen. Das Kapitel hat eine derartig überzeugende Kraft auf Herz und Gewissen eines Juden, dass, wenn man ihn davon abhalten will, dann muss man dieses Kapitel nicht lesen. Und es ist so, dass seit den 60er Jahren sind ja fast 100.000 Juden zum Glauben gekommen sein. Und in dem Zusammenhang spielt dieses Kapitel immer für die meisten eine ganz, ganz zentrale Rolle. Ja?
Interessant, ich war mal im Zug vor einigen Jahren von Amsterdam nach Zürich.
Aha.
Dort habe ich die Bibel gelesen.
Kippa.
Jawohl, und der
Talit.
Und dann habe ich mich hier hingesetzt. Wir hatten ein wunderbares Gespräch bis Zürich über die Bibel, Psalm 19 und so weiter. Und dann wird viel. Dann kamen wir auf Jesaja 53. Er sagte, Herr Jesus war ein Jude, wie gesagt, hier auch Gottes Sohn. Und da war es Ende. Er sagte, bleiben Sie bei Ihren Religion, ich bei meiner. Interessant.
Aber es war ein Same, der gestreut ist.
Ich habe noch eine kleine Frage.
Ja?
Wie mit dem Vergleich, dass der Messias eben stumpf von seinen Scheren?
Ja, genau.
Der Scheren tut ja grundsätzlich den Glauben böse.
Jawohl. Also, der Scherer, der schneidet ja mal alles ab auf der Oberfläche. Und so kommt man sich vor, wenn man vor Gericht ist und ungerecht verurteilt wird. Wird man gewissermaßen richtig rasiert, oder? Und das wäre also der Vergleich vom Scherer. Das wäre der Hinweis auf die Gerichtsverhandlung, auf den Prozess Jesu. Während die Schlachtbank dann hinweist auf den römischen Prozess durch Hinrichtung, durch Kreuzigung. Und beides ist eben da im Blickfeld des Propheten. Gerade Vers 8, nachdem die Scherer da erwähnt werden, lies mal. Das ist ein schwieriger Vers.
Jesaja 53,
8.
Er ist die Mittlerin geworden aus der Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein Geflecht aussprechen? Denn er wurde abgerufen aus dem Land der Beleidigung. Wegen der Übertretung meines Volkes auf den Straßen gebracht.
Jawohl. Also, es ist ein bisschen schwierig, die Formulierung hier in Vers 8. Was ist gemeint mit diesem hinweggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht? Hinweggenommen ist in Hebräisch, kann man das stärker auffassen, im Sinn von, er ist hinweggerissen worden aus der Angst und aus dem Gericht, als Hinweis darauf, dass es ein Schnellverfahren war, ein Pseudoprozess, wo ja schon von vornherein war ja das Ziel bekannt, der Schuldspruch. Und es gibt etwa 30 Punkte übrigens in den Evangelien, wenn man den Prozess studiert, die gegen die Tora und gegen die rabbinischen Gesetze waren. Das war ein Skandal, dieser Prozess. Und da wurden also ein Punkt nach dem anderen wurde da verletzt. Nur als Beispiel, der Talmud sagt, dass Richter müssen freundlich umgehen mit jemandem, der zu Tode verurteilt wird. Und dann wird weiter gesagt, in 3. Mose, der Hohepriester darf seine Kleider nicht zerreißen. Und als Höhepunkt des Prozesses hat der Hohepriester seine Kleider zerrissen. Und so kann man Details für Details durchgehen. Das war durch und durch gesetzlos und falsch. Oder es wurde, die rabbinischen Gesetze sagten auch, wenn jemand angeklagt wird, muss man auch Zeugen aufrufen, die zu seinen Gunsten aussprechen könnten. Wo findet man die Verteidiger Jesu? Nichts davon. Und so war das also wirklich ein Pseudoprozess. Man musste es einfach formell, musste das durchgeführt werden, damit man schlussendlich das Ziel erreichen konnte. Und so ist er gewissermaßen hindurchgerissen worden aus, oder herausgerissen worden aus Angst und aus dem Gericht in einem schnellen Prozess. Und dann fragt der Prophet, und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Wer wird, also die Bosheit dieser Generation, die das getan hat, wer kann das beschreiben? Ja, warum ist das so schwierig? Ja, da wird gleich die Antwort gegeben. Denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Ermordet. Aber dann erklärt Gott im nächsten Satzteil, was die Bedeutung davon war. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Also unwahrscheinlich dicht, nicht wahr? Aber wir sind ausgegangen von der Frage wegen dem Scheren. Das wäre also der Hinweis auf den Prozess. Und ein Lamm, eben das sich so einfach still verhält, ist natürlich ein sehr eindrücklicher Hinweis auf den Erlöser, der einfach schweigen konnte zu diesen gemeinen Angriffen und Beschuldigungen.
Wurde das Passalam auch immer geschert, bevor es beschreibt wurde?
Das ist zu erwarten, ja. Also ich könnte es nicht mit Sicherheit sagen.
Das hat mir mal ein Bauer erklärt, das mache ich Mühe, dieser Satz, weil die Schafe sich nicht immer und durchwegs stumm während dem Scheren. Da sagte ich, Jesus hat also aufgestanden und dann die Wahrheit vertreten.
Und vor allem dann, übrigens, wenn der hohe Priester dann ihn unter Schwur gestellt hatte. Das war ja das Gesetz nach 3. Mose 5, Vers 1, die Stimme des Fluches, also die Stimme des Schwures. Wenn ein Angeklagter unter Schwur gestellt wurde vom Richter, vom hohen Priester, dann musste er aussagen. Und an dieser Stelle, als der hohe Priester sagt, ich beschwöre dich bei dem Gesegneten, dass du uns sagst, ob du der Messias bist. Und dann sagt er, du sagst es. Jawohl. Aber da musste er, weil er sich auch unter das Gesetz gestellt hatte, gab er Antwort. Und man kann natürlich auch sagen, gerade darin, dass gewisse Schafe dann nicht so stumm sind, wie jetzt das hier vorgestellt wird, dass eben, auch da sieht man, wie das Vorbild auch nur unvollkommen das, den wahren Messias vorbildet. Ebenso wie all diese Tieropfer zeigen gewisse Aspekte, aber nicht in allen Details sind sie übereinstimmend. Aber man findet das trotzdem unter den Schafen, dieses stumme Erdulden, und das ist der Hinweis auf den Erlöser.
Ich habe ja auch meine Frage, weil das manchmal nicht gemacht wird, dass er Zeugen gehabt hat.
Ja, das war beim hohen Priester noch, bei dieser Privatverhandlung. Gut, aber was du sagst, das stimmt natürlich, die Jünger sind geflohen, aber es wäre Pflicht gewesen vom Sanhedrin, solche Zeugen zusammenzubringen.
Nikodemus, wo war er?
Ja.
Wo steht das mit der Spurformel, schwören beim Lebendigen Gott in 3. Mose?
3. Mose 5, Vers 1. Danke. Gut. Wir sind eigentlich schon recht vorgeschritten, ich wollte Pause machen. Wollen wir das singen, um ein bisschen zu verschnaufen? Ja?
Wo steht das, dass der
Lord Christ in seinem Zeichen ist? 3. Mose 21, Vers 10. Das ist das Brandopfer, das Opfer ganz für Gott.